Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast mit Ina Plodro
und Max Dax.
Und wir sprechen im weitesten Sinne über Popjournalismus. Und wenn es um Popjournalismus in Deutschland geht, dann darf er nicht fehlen. Max Dax, ehemaliger Spex-Chefredakteur. Heute ist er Publizist, Romanautor und Interviewer vor allem. Schon als Teenager hat ihn Andy Warhols Interviewmagazin so richtig inspiriert. Und diese Lust am Gespräch, die ist bei ihm bis heute geblieben. Nach seinen 30 Gesprächen mit PopkünstlerInnen, 2008 ist das im Surkamp Verlag erschienen, dieses Buch, ist jetzt sowas wie die Fortsetzung auf dem Markt. Was ich sah, war die freie Welt. 24 Gespräche über die Vorstellungskraft heißt das Buch. Und ich starte mal wie in Ihrem Buch. Wo sind Sie gerade?
Oh, ich sitze gerade in meinem Arbeitszimmer in Berlin und überblicke die Stadt.
Sie machen das in Ihrem Buch ja gerne auch mal anders. Also Sie starten manchmal so direkt in der Situation, dem Ort. Dann fragen Sie zum Beispiel Marianne Faithfull, was sie eigentlich so macht, wenn sie nicht gerade ein Album aufnimmt. Oder Sie werden ganz konkret wie bei Nick Cave, den Sie fragen, ob das Internet sein Schreiben verändert hat. Also die ganz große Metaebene direkt. Entscheiden Sie das so ganz spontan oder ist das vorher richtig überlegt und durchgeskriptet?
Nee, durchgeskriptet ist bei mir sicherlich nichts, aber natürlich geht jedem Interview eine Art Vorbereitung voran, wo ich mir vor allem Interviews von Kollegen durchlese, die meistens im englischsprachigen Raum in den letzten Jahrzehnten gemacht worden sind. Und man kann eigentlich sicher sein, dass man in einem dieser Interviews über irgendeinen kleinen Nebensatz stolpert, wo man das Gefühl hat, darüber habe ich ja noch nie was gehört von Nick Cave oder darüber, das ist ja interessant, dass sich Marianne Faithfull hierfür interessiert. Und dann stellt man aber fest, diese kleine Fährte, die da gelegt wurde, wurde dann nicht aufgegriffen. Und so etwas könnte zum Beispiel eine erste Frage sein, weil es nämlich zwei Dinge berücksichtigt. Einerseits ist ganz offensichtlich diese Person, diese Frage noch nicht allzu häufig gestellt worden. Mhm. Und zweitens ist es definitiv etwas, was diese Person interessiert. Also warum nicht einfach damit anfangen?
Wenn Sie jetzt so da einige Größen ja dabei haben in Ihrem Buch, also Irmin Schmidt von Can, Grace Jones, Tony Bennett, Björk, Nina Hagen, das sind ja Leute, die lange im Geschäft sind und die auch schon viele Interviews gegeben haben. Ist es da nicht schwer, auch was zu finden, was die nicht schon tausendmal erzählt haben?
Also mir ist es, glaube ich, nie so schwer gefallen, weil ich das Gefühl hatte, wenn man den Menschen in die Augen guckt und mit einem echten, aufrichtigen Interesse fragt, dann spüren die das auch. Und dann kann es vielleicht auch mal eine Frage geben, die sie schon hundertmal gehört haben. Aber sie wissen halt, es liegt ein echtes Interesse zugrunde. Und dann kann man eben auch eine schon mal gehörte Frage ganz anders und viel intensiver beantworten. Ich sehe das immer als großes Privileg, diesen Menschen zu begegnen. Und ich glaube einfach, dass jeder, der ein Leben lang in seiner oder ihrer künstlerischen Karriere gearbeitet hat, diese Menschen, die sind auch bereit, Opfer zu bringen für das, was sie als Traum haben. Und jeder, der einen solchen Weg geht, der hat einfach wahnsinnig viel erlebt im Leben. Und das kann man ja dann auch mal abfragen.
Ja, aber oft geben solche KünstlerInnen ja auch Interviews immer so, okay, Album kommt raus oder neue Ausstellung ist fertig. Und dann geht es immer um diese eine konkrete Sache. Und da was Spannendes rauszukitzeln, ist ja auch gar nicht immer so einfach. Also MusikerInnen-Interviews sind ja nicht per se wahnsinnig spannend. Das ist ja schon auch schwierig.
Nee, klar, aber da ist ja der Punkt, also der entscheidende Punkt. Ich habe Fragen an die Welt. Ich habe Fragen an die menschliche Seele. Und ich habe Fragen, wieso man all diese Dinge macht, um sozusagen einen Schritt weiterzukommen in der künstlerischen Arbeit, obwohl das oft, ganz oft nicht bedeutet, dass die Menschen einen Cent mehr verdienen oder sowas. Das heißt also, diese Opferbereitschaft interessiert mich. Und wenn meine Gegenüber das spüren, dann geht es auch gar nicht mehr so darum, das aktuelle Album oder den aktuellen Film oder das aktuelle Buch zu promoten. Dann switcht man sozusagen auf eine andere Ebene und widmet sich sozusagen etwas größeren Fragen. Und wenn ein Album oder ein Buch gut ist, dann sind eigentlich auch die Antworten, die man über das Leben gibt, auch Antworten über das Buch oder über den Film oder das Bild.
Können Sie sich dann aber dann teilweise auch von diesem neuen Gegenstand, die diese Personen dann teilweise promoten wollen oder müssen, entfernen? Weil, also mein Klischee von diesen großen Pop-Interviews ist, okay, da ist so eine riesen PR-Maschinerie noch irgendwie dabei und dann muss man irgendwie, manche Themen darf man gar nicht erst ansprechen und am Ende wird um jeden Satz gefeilscht, ob der nicht doch gestrichen werden soll. Ist es Ihnen auch so passiert oder ist das nur so das Klischee?
Ganz ehrlich, das mag auf bestimmte Gesprächspartner zutreffen und wahrscheinlich ist das auch so im Film, wenn Schauspieler zum Beispiel in mehreren Filmen in einer Saison gleichzeitig spielen und dann sind sie aber nur für den einen Film auf Promotour. Dann sitzt diesen Schauspielern ganz oft ein sozusagen Aufpasser daneben, der dann auch aufpasst, dass der oder die Schauspielerin nicht über den anderen Film spricht. Ja, das gibt es sicherlich, aber diese Interviews finden sich in meinem Buch nicht. Ich habe eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht, auch gerade was Sie da gerade angesprochen haben, was das Autorisieren oder die Freigaben anbetrifft. Ich habe das so erlebt, dass in 9 von 10 Fällen oder wenn nicht sogar mehr sozusagen dieser Prozess des noch einmal gemeinsam drübergehens immer dazu führt, dass die Gespräche klarer, richtiger, fehlerfreier, inspirierter werden und nicht, dass irgendetwas rausgestrichen wird, was interessant ist, weil eigentlich beide, also der Interviewte und ich selber wir wollen ja, dass etwas entsteht, was bleibt. Und da lohnt sich das dann immer noch mal drauf zu gucken.
Dazu passt auch, wie Sie überhaupt über Ihr Geschäft, also dieses, dass Sie halt Interviews führen, sprechen. Sie sagen, diese Gespräche zu führen, das sei so Ihre Kunst. Ist das also kein Journalismus, den Sie da betreiben?
Also der Ausgangspunkt ist sicherlich immer wieder Journalismus, weil die Mehrzahl der Interviews oder Gespräche, die ich führe, die sind Auftragsarbeiten. Also sie sind eine Zeitungsredaktion oder Magazinredaktion, gibt mir den Auftrag, sagen wir mal, Quincy Jones zu interviewen. Dann ist es allerdings so, was ich daraus mache, ist dann eben etwas anderes. Also das ist dann durchaus erlaubt, sozusagen von dieser rein journalistischen Ebene des Wer, Wie, Was, Wann, Wo wegzugehen und im Grunde genommen hin zur Conditio Humana zu gehen, wirklich in die Seele hineinzuschauen, was die Leute bewegt, was sie antreibt. Und siehe da, das funktioniert dann auch im journalistischen Kontext, obwohl es dann vielleicht von mir aus diese erzählerische Qualität haben, die Sie gerade erwähnt haben.
Ja, diese 24 Gespräche, die sind teilweise aus dem vergangenen Jahr, also 2021, sind teilweise aber auch schon 20 Jahre alt oder wie im Falle von Nick Cave, den haben sie 2013 in Brighton getroffen. Den haben sie gefragt, das habe ich eben schon erzählt, wie das Internet sein Schreiben verändert hat. Das war 2013, gab es zum Beispiel TikTok noch gar nicht. Und, das hat jetzt nichts mit dem Internet zu tun, aber viel mit Nick Cave, damals hat sein Sohn noch gelebt, der dann später gestorben ist. Wie aktuell oder ja, wie ist so ein Gespräch? Was hat das noch für einen Wert? Also hat das Leben dieses Gespräch nicht längst überholt? Ist er nicht längst ein anderer Mensch geworden seitdem?
Das mag sein, dass Nick Cave ein anderer Mensch geworden ist, aber das Gespräch an sich ist ja in dem Moment, wo es zu einer Erzählung wird, wo es sozusagen ja zu einer Legende wird, hat das Gespräch seine eigene Existenzberechtigung. Es ist ja auch so, dass Nick Cave seit dem traurigen Tod seines Sohnes nie wieder Interviews gegeben hat. Also man hätte ihn gar nicht mehr interviewen können. Also ich meine, ich glaube, ein Freund von ihm hat jetzt ein 300-seitiges Buch, glaube ich, mit ihm gemacht. Also er hat so noch eine Person an sich rangelassen. Aber am Ende ist es so, ich sehe meine Interviews oder meine Gespräche als ja, Zeugnisse, als ja, von Zeitzeugen. Also dieses Privileg, diese Menschen treffen zu dürfen, ist gleichzeitig auch eine Art Verpflichtung, diesen Menschen mit vollstem Respekt und mit sehr, sehr gut vorbereitet zu begegnen, um dann eben im Idealfall am Ende dieses Gespräches einen Text zu haben, der wirklich einen Moment im Leben, einen Status, eine Haltung, wie sie gerade in dem Jahr, an dem Tag oder in der Zeit eben existiert, um die festzuhalten. Und wenn das mir gelingt, dann überdauern Gespräche auch 10, 20, 30 Jahre. Das hat man ja auch bei dem von Ihnen bereits erwähnten 30-Gespräche-Buch gesehen. Da sind die Interviews ja teilweise dann noch mal 10 Jahre älter.
Ja.
Und man kann die heute immer noch lesen, weil sie eben Zeitdokumente sind.
Klar, und weil sie auch in einem Buch erschienen sind, das hat ja nochmal einen anderen, also bleibt länger bestehen als ein Magazin, was man halt wegwirft irgendwann. Manche bewahren es
Richtig.
auf, aber macht man irgendwie nicht so.
Richtig. Und aber vor allem ist es eben auch das, was Sie gerade angesprochen hatten, in dem Moment, wo man eben es schafft, sozusagen wegzugehen vom Tagesaktuellen, also wegzugehen von der gerade erschienenen Platte, von dem gerade erschienenen Film, von dem gerade erschienenen Buch, dann schafft man es eben sozusagen auf so eine andere Metaebene zu kommen, in der es eben sozusagen ums Eingemachte geht. Und wenn beide einen guten Tag haben, also ich als Interviewer und mein Gesprächspartnerin als Antwortende, dann kann so ein magischer Moment entstehen. Und wenn man viele Interviews macht, gibt es dann eben vielleicht auch mehrere dieser magischen Momente. Und das haben wir eben versucht, in diesem Buch zu versammeln.
Ja, das ist ja auch manchmal schwierig, oder? Also dieses so, ich muss alles im Kopf haben, was ich irgendwie fragen will. Ich muss irgendwie viel über die andere Person wissen. Aber zu verkrampft und zu sehr auf meinen zigtausend durchformulierten Fragen irgendwie die im Kopf zu haben, macht auch keinen Sinn, weil ein bisschen entspannen muss man sich auch.
Naja, genau. Ich habe ein Prinzip, ich gehe nie mit einem Zettel in ein Interview. Also ich gehe sozusagen mit leeren Händen und das irritiert meine Gesprächspartner oft. Die denken dann, Moment mal,
Nicht vorbereitet.
Von hunderten, nee, gar nicht mal. Die sind einfach irritiert, dass da jemand sozusagen diese Hilfe, ne, diese Prothese nicht braucht. Ich habe natürlich einen Zettel dabei, aber den habe ich in der Innentasche meines Jacketts. Und es gibt sicherlich auch den Moment im Interview, wo ich dann nochmal nachgucke, habe ich auch alles, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte, zu fragen, habe ich das vielleicht auch gefragt. Aber der Effekt, der psychologische Effekt ist halt wahnsinnig, weil man im Grunde genommen weggeht von so einer industriellen Interviewsituation, hingeht oder man kommt an in einer Situation, wie man sie eher vom Abendessen oder sowas kennt oder aus dem Café, wo sich zwei Bekannte oder Freunde treffen und einfach sich updaten. Da hat man ja auch keinen Zettel dabei.
Natürlich nicht.
Und, ne, und ich glaube, das sind so Dinge, und das kann man ja auch vielleicht vom Fragesteller erwarten, dass man ein bisschen auch die Fragen memoriert, sodass man eben sozusagen wirklich dem anderen auch permanent in die Augen gucken kann. Das sind so kleine körpersprachliche Dinge, die am Ende des Tages eine, in der Summe einfach einen Respekt zum Ausdruck bringen. Weil das ist ganz klar, ich begegne meinen Gesprächspartnern immer mit Respekt. Ich suche nicht nach dem wunden Punkt, ich suche nicht nach dem Scoop, ich suche eher nach einem empathischen Zugang zu meinen Gesprächspartnern.
Aber warum nicht die andere Variante? Gucken, wo noch was rauszukitzeln wäre, die Dinge kritisch hinterfragen? Oder wäre das zu sehr Journalismus und zu wenig die Kunst dann?
Nein, also kritisch kann man ja trotzdem sein, aber ich rede ja jetzt, sagen wir, von so einer herablassenden Art, beim anderen sozusagen den Fehler zu finden, als ob ein Gespräch ein Kampf wäre, ja, oder ein Armdrücken. Ich bin daran interessiert, an Erkenntnisgewinn. Ich denke eben, was hatte ich eingangs schon erwähnt, ich denke, dass wer so viel erlebt im Leben wie meine Gesprächspartner, das ist doch toll, wenn man nicht nur die Geschichten erfährt und erzählt bekommt, sondern auch sozusagen die Reflexion. Also was hat der Umstand, dass ich dieses Leben plötzlich führe, mit mir eigentlich angestellt? Und um diese Antworten zu bekommen, brauche ich ein Mindestmaß an Vertrauen. Und dieses Vertrauen gibt es natürlich nicht, wenn ich jemanden vor den Kopf stoße oder wenn ich nur da nach einem Skandal suche oder eine Person mit etwas konfrontiere, ja, wo was im Grunde genommen einem Angriff gleichkommt und wo dann sozusagen die Kunst oder Performance darin liegt, wie redet er oder zieht er oder sie dann ihren Kopf wieder aus der Schlinge. Das können dann von mir aus andere Kollegen machen.
Aber es ist nicht ihre Art.
Nein, nein, ich begegne auch Freunden mit Respekt. Also, und das sind ja tendenziell auch potenzielle Freunde. Also, das sind ja, also ich denke, dass so Künstler sind eine eigene Gesellschaft mit eigener Moral und das kann man ja auch mal respektieren und ernst nehmen.
Was mir aufgefallen ist, als ich das Buch in der Hand hatte und das Inhaltsverzeichnis durchgegangen bin, da ist mir aufgefallen, viele der KünstlerInnen, die sie interviewen, sind so grob entweder in ihrem Alter, so um die 50 Jahre alt oder deutlich älter, mit einer Ausnahme von Grimes, die ist jünger. Also wie kam das zustande? Ist das so das Wesen der Popkultur, dass man sie so ein bisschen in seiner eigenen Generation bleibt oder nur nach oben schaut, weil man mit dem Jüngeren dann nicht mehr so viel anfangen kann? Oder interessiert sie das Jüngere nicht?
Das ist eine sehr gute Frage. Ehrlich gesagt habe ich mir darüber gar nicht so Gedanken gemacht. Also wir sind ausgegangen von dieser Fragestellung der Vorstellungskraft und haben ganz viele Interviews in den Topf geworfen. Das waren vielleicht 70 oder 80 Interviews und da waren auch viele jüngere Leute dabei. Auch, es hätten komplett andere Bücher entstehen können in diesem Auswahlprozess. Mein Verleger und ich, Gunnar Sünnibulk und ich, wir sind im Grunde genommen wie bei so einem Ping-Pong-Spiel. Wir haben festgestellt, dass uns in einem Interview eine Haltung ganz besonders gefallen hat. Und dann haben wir in einem anderen Interview gesehen, dass dieses Interview fast wie ein Antwortinterview auf ein anderes Gespräch funktionieren könnte. Und so haben wir eigentlich eher daran gearbeitet, versucht, so eine Art kleine Mindmap der Melancholie zu bauen, wo sicherlich auch ein Stück weit meine Sicht auf die Welt zum Ausdruck kommt, obwohl ja eigentlich nur die anderen Leute reden. Aber das war jetzt keine Absicht, also junge Leute nicht zu interviewen oder so.
Nee, ich glaube das, ich meine das auch gar nicht in so einem überkritischen Sinne, sondern eher in so einem, ich glaube, das ist das Wesen auch vom Pop. Pop erzählt über das Leben, aber viel eben auch über Zeit. Also sie ist so identitätsstiftend. Und klar, ich bin Jahrgang 88 und die Popmusik von einem 19-Jährigen gibt mir vielleicht jetzt gerade auch nicht mehr total viel, weil es nicht mehr so ganz viel mit meinem Leben zu tun hat. Das hängt ja schon immer
Naja, ich,
zusammen, oder?
ja, aber vielleicht gibt es auch so größere Wellenbewegungen in der Welt, die man gar nicht selber so steuert oder steuern will oder kann. Aber ich erinnere mich noch zum Beispiel in den 80er Jahren, also bevor Sie geboren wurden, da gab es eine Diskussion und zwar in den Musik- und Popzeitschriften der Welt. Und da hieß es nämlich, die Rolling Stones müssten jetzt endlich mal abdanken. Also ich bin kein Fan der Rolling Stones, nicht falsch verstehen, aber Aber die Diskussion lautete, die sind jetzt schon so alt, die sind jetzt über 30, die müssen jetzt mal den Weg freimachen. So, und 50, gefühlte 50 Jahre später sind die jetzt immer noch da und machen den Weg immer noch nicht frei und haben aber möglicherweise trotzdem interessante Antworten auf Fragen, die man ihnen stellt, weil sie einfach so lange dabei sind, dass sie so viel Zeitzeugenschaft auch angesammelt haben und so viel auch, sagen wir mal, wie Flintsteine in der Brandung so ein bisschen vielleicht auch an den Ecken rund geworden sind, sodass sie vielleicht auch mit etwas mehr Bedacht die Dinge beantworten. Also ich finde es nicht schlimm, dass es Leute wie Alexander Kluge gibt, der jetzt 90 Jahre alt geworden ist und mit dem ich mich über alles unterhalten kann. Ich habe oft das Gefühl, ich rede da gar nicht mit so einem alten Menschen, sondern eigentlich sind die im Geiste ganz jung geblieben.
Naja, die Popkultur musste ja auch erstmal das Altern lernen. Also die Leute haben irgendwann in den 50er, 60er, 70er Jahren angefangen, waren so die ersten ihrer Generation, die das alles gemacht haben. Ja, und jetzt beginnt es halt, oder auch schon länger, dass die halt älter werden. Und in den 80ern war das so, hö, nee, das geht doch nicht, Popkultur ist doch jung. Und das hat sich ja vielleicht verändert.
Mit Sicherheit, ja, und ich glaube, auch da ist wieder zum Beispiel Bob Dylan ein Vorreiter gewesen, der ja immerhin noch nicht 90 ist, aber der gilt ja zum Beispiel als der eine Künstler auf der Welt, bei dem man sozusagen zum ersten Mal gehört hat, wie eine Stimme altert. So, das ist ja etwas, was zum Beispiel in der Oper total unmöglich ist. Also, wenn da eine Stimme altert, wird diese Person, die Sängerin oder der Sänger, aussortiert, ne, mit tragischen Effekten für das Privatleben. Die bringen sich dann um oder werden depressiv oder sowas. Aber sozusagen die Oper hat dafür keine Verwendung mehr, wenn die Stimme den Ton nicht mehr treffen kann. In der Popmusik ist das etwas anders und da ist es dann plötzlich erlaubt, wenn eine Stimme zerbricht, zerstört wird, sich limitiert, da wird es dann betrachtet als eine neue Ausdruckskraft. So, und wer kann darüber reden? Darüber können natürlich nur Leute reden, die das sozusagen auch durchgehen, diesen Prozess. Und das sind dann eben ältere Leute. Ich kann auf jeden Fall nur für mein Buch sagen, dass ich an Erkenntnisgewinn interessiert bin. Immer. Ich will wirklich weiterkommen selber im Leben. Und ich habe eben dieses große Privileg, dass ich diese Menschen treffen darf, wenn die mir eben sozusagen erzählen, was in ihren Köpfen vor sich geht, wie sie sozusagen die großen Krisen oder Herausforderungen des Lebens meistern. Denn im Idealfall strahlt es ein Stück weit auf mich ab und somit, weil ich da ja so eine Art Medium bin, auch auf meine Leser. Und wenn ein Buch das schaffen kann, also dass eben man liest es und man wächst im Grunde genommen im Akt des Lesens, dann ist das mehr, als man von einem Buch, glaube ich, sogar erwarten darf.
Und bleiben diese Räume denn bestehen? Also so Räume, wo es um im weitesten Sinne Pop geht, wo ein Popdiskurs stattfinden kann, der natürlich auch immer über den Pop hinausweist, aber bleiben diese Räume? Weil ich meine, Sie können jetzt ein Buch veröffentlichen, aber nicht jeder Popjournalist kann das machen. Specs, wo Sie früher geschrieben haben, gibt es lang schon nicht mehr.
Ja, Sie sprechen da natürlich einen wunden Punkt an. Also die Specs, das war ein Sündenfall, dass es diese Zeitschrift nicht mehr gibt. Also die hat gute Phasen, schlechte Phasen gehabt, aber es hat sie immer gegeben. Und das war eine Zeitschrift, in der mit Sicherheit ein Diskurs darüber, wie wir uns das Leben vorstellen oder wie wir leben wollen, aus so einer popkulturellen Sicht geführt worden ist. Und dass diese Zeitschrift jetzt fehlt, hat eine Wahnsinnslücke gerissen. Und ich sehe das auch nicht, dass diese Lücke geschlossen worden ist. Vielleicht braucht es jetzt mehr Bücher sozusagen, um diese Zeit, in dieser Inkubationszeit, wo eine vielleicht hoffentlich neue Stimme erwacht, vielleicht braucht es da Bücher, die sozusagen diese Lücke füllen. Aber das ist natürlich schrecklich, dass es das nicht mehr gibt, so eine Zeitung wie Spex. Weil es gibt weit und breit keine Zeitschrift leider, die das aufzufüllen vermöchte.
Nee, das stimmt. Aber dafür gibt es 10.000 Interview-Podcasts mittlerweile.
Ja, aber da, komischerweise, da muss man immer ganz viel Zeit für haben. Während ich das Gefühl habe, beim Lesen, da brauche ich nur das Papier.
Ja, und lesen kann man auch ihr Buch. Das heißt, was ich sah, war die freie Welt. 24 Gespräche über die Vorstellungskraft. 24 Gespräche, die Max Dachs geführt hat. Und dieses Buch ist im Kanon Verlag erschienen.
Corso. Kunst und Pop.